AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Moment fühlt sich KI im Finanzsystem nicht wie ein Update, sondern eher wie ein Machtwechsel an. Agenten vergleichen Preise, wählen Zahlungsarten, priorisieren Risiken und stoßen Transaktionen an. Die Entscheidungen wandern vom Menschen ins System. Aber wie viel davon wollen wir eigentlich abgeben? Und wer trägt Verantwortung, wenn die Autonomie Realität wird? Genau deshalb bringen wir Banken, Fintechs, Payment-Anbieter und die Aufsicht an einen Tisch. Wir diskutieren, was AI-Native Finance wirklich bedeutet, wie sich Agentic Banking vom Frontend-Feature zum autonomen Finanz-OS entwickelt und wer den Checkout kontrolliert, wenn die KI einkauft. Wir wollen auf Risk, Fraud, Compliance in Echtzeit, auf die Bedeutung der Kundenschnittstelle und auf echte Vertrauensanker schauen. Es geht nicht um Demos, es geht um Entscheidungen und um die Standards, nach denen KI im Finanzsystem eingesetzt wird. Also, seid dabei am 18. Juni 26 in Hamburg. Alle Infos unter www.ki.exchange. Also kommt nicht, um zuzuschauen, kommt, um mitzuentscheiden und mitzudiskutieren.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zur neuen Episode von AI in Finance, einem Podcast aus dem Hause Payment and Banking. Ich glaube, wir haben beide wahnsinnig gute Laune. Es ist Donnerstag früh, Montag wird das Ganze ausgestrahlt. Ich hoffe, es passiert nicht wieder 40 Sachen, dass wir eigentlich normal aufnehmen müssten. Ich war eigentlich derjenige, der die ganze Woche unterwegs war, weshalb ich mich auf dich verlassen habe. Dein Sheet ist voll gefüllt. Ich glaube, du bist wahnsinnig gut vorbereitet. Ich habe einen frischen Kaffee und kann eigentlich nur noch ganz toll kommentieren, was du hier so verzapfst. Du machst komische Sachen mit deinem Gesicht.
Und ja, ich wollte auch mal noch im Hasso sagen, ja, nachdem das natürlich, normalerweise fragen wir uns immer, wie es uns geht. Mir geht es gut, lieber Sascha, die Sonne scheint, ich hoffe, dir geht es auch gut. Ich freue mich, dass du eine wunderbare Kappe trägst, ja, bin ich doch ein bisschen stolz.
Mein Weihnachtsgeschenk für alle daheimgebliebenen. Wir müssen nachher mal ein Foto machen.
Müssen wir machen. Macht das System automatisch.
Aber das ist immer eine Scheiße. Also ich will dir nicht zu nahe treten, aber da siehst du immer aus wie irgendwie 80 auf diesen Fotos.
Ich bin 80.
Ach so, na gut, das sagt man.
Ich bin 80. Und damit habe ich mich ja ganz gut gehalten. Du warst diese Woche unterwegs, ich war letzte Woche unterwegs. Letzte Woche war ja die Payment Exchange, ja, und eine Woche Zahlungsverkehr, nicht ganz eine Woche, gefühlt war es eine Woche, tatsächlich zwei Tage in Berlin. Lieber Sascha, du hast gefehlt, kann ich ganz klar sagen, habe ich ja auch mich schon beschwert. Thilo war da, dein Kollege der DKB und viele, viele andere Menschen natürlich auch. Es war ein Fest, was Nicole mit ihrem Team da vorbereitet hat. Ich durfte ja auch mit auf der Bühne stehen und auch im Hintergrund ein bisschen was werkeln. Und es hat großen Spaß gemacht. Und ich will gar nicht so viel über die Packs, weil es ja doch sehr zahlungsverkehrlastig ist. Aber was ich sagen kann ist, es gab so einen Running Gag. Und das war Agentic. Also ich weiß nicht, wie oft ich das Thema Agentic Commerce gehört habe, nicht nur auf meinem Panel, sondern ganz allgemein. Das scheint wohl ein Thema zu sein im Zahlungsverkehr. Also man merkt auch bei uns in der Branche, das Thema KI kommt an. Ich habe aber den Eindruck, dass es im Zahlungsverkehr etwas schneller ankommt, vielleicht weil die Use Cases auch klarer sind als im Banking. Aber ja, also es war ein tolles Ding.
Ja, ich glaube, bei ganz vielen Banken kommt es jetzt an, dass sie quasi auch ihre Infrastruktur so ein bisschen verändern. Also auch alle diejenigen, die so ein bisschen rumgespielt haben und so die ersten Chatbots und sowas eingeführt haben auf dieser alten Retrieval, also diese Rack-Infrastruktur und Architektur, die gehen jetzt auch mehr ins Agentische so langsam rein. Das ist so ganz spannend. Aber ja, wie du sagst, ne, im Payments, also was Visa und Mastercard da verzapfen, auch mit den Stripes, PayPals dieser Welt, das ist halt komplett agentic. Also wirklich cool. Und ich glaube, das ist ja auch das, was bei der PAX diskutiert wurde. Und wenn ich ein ganz kleines bisschen gut unterrichtet bin, dann gibt es ja auch bald eine KEX, oder? Was ist denn das?
Keks, meinst du? Ohne Arme kann ich reden.
Ja?
Nee, Keks. Die KI Exchange, ein weiteres Exchange-Format aus dem Hause Payment und Banking, natürlich wie immer handgeklöppelt. Und zwei Dinge, die das Thema unique machen, oder drei Thema, also auf der Dinge, vier sogar, wenn ich richtig zähle. Also, zunächst einmal der Ort. Ja, Hamburg in der schönen Hansestadt, mal was anderes. Ja, wir waren noch nie in Hamburg mit unseren Events.
Voll cool.
Das ganze Thema findet am 23. Juni statt, hoffentlich bei bestem Wetter, ein Tag. Und es geht weniger darum, der Menschheit nochmal zu erklären, was ein LLM ist oder was ein Agent ist. Das wird sicherlich auch mal am Rande noch vorkommen, sondern das ganze Thema hat einen sehr stärkeren Praxisbezug im Sinne, was machen eigentlich die Industrien da draußen? Also was passiert in Banking, was passiert in Payments, was passiert in Tax, Insurance und was kann man denn mitnehmen? Und das heißt, der Praxisbezug soll ein bisschen größer sein. Und mit Praxisbezug meine ich jetzt tatsächlich jetzt nicht in Richtung Endkunde, sondern eher so, was können Unternehmen mit dem ganzen Thema KI-Sinnstiftung anstellen. Und vierter Punkt, du bist Ambassador. Das freut mich natürlich sehr. Du bist Botschafter sozusagen.
Was auch immer das heißt.
Ja, für Greenpeace hat es nicht gereicht, aber immerhin für die KI-Exchange. Freue ich mich. Ich bin auch Ambassador. Das heißt, wir können uns jetzt immer als Botschafter ansprechen.
Botschafter. Make KI great again.
Make KI great again, ja. Was wäre das? Make KI Mika. So ähnlich. Ja, das ist auch noch. Also,
nice.
Save the date.
Save the date. Das wird cool. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und Hamburg ist mal was Neues. Also ich bin jetzt ganz schön viel in Hamburg, weil da auch die eine oder andere Konferenz ist. Aber meine Exchange
in Hamburg
ist was Neues. Ist nicht,
ich bin nicht mehr in Hamburg.
Ist nicht so verrottet wie Berlin und andere.
Egal wo, mit irgendjemand versauen wir es uns. Lass uns aber mal hart einsteigen. Also wir haben, du hast eben richtigerweise gesagt, also wir nehmen Donnerstag auf und die spannende Frage ist immer, was von dem, was wir heute aufnehmen, ist am Montag schon wieder steinalt? Das ist so unser Thema. Aber es ist ja ein bisschen was passiert, wo man auch mal ein bisschen tiefer einsteigen kann. Und du hast, ich übergebe das Zepter an dich, weil dein Name steht als erstes in der Liste. Du hast ja was mitgebracht, nämlich das ganze Thema KI-Plattform Lilly, welches gehackt wurde.
Ja, also es ist eine Story, bei der ich echt gut schlucken musste, als ich die gesehen habe. Ich bin ja so ein bisschen der Chatbot-Boy und habe mich ja damit sowohl bei der DKB als auch informell sehr intensiv mit beschäftigt, weil ich immer so glaube, das ist so der erste wirklich gute Anwendungsfall für jegliche Industrie, um einfach das Thema Kundenservice zu verbessern und damit die Kundenzufriedenheit zu verbessern, aber auch um so als Arbeitsplatz KI intern in einer großen Organisation einfach für sehr viel Transparenz zu sorgen und sehr viel Effizienzhebel zu heben. Das hat sich auch McKinsey gedacht und die haben einen wirklich großen Chatbot, Lilly, intern als so eine richtig große KI-Plattform quasi aufgebracht. Und der wurde gehackt. Und das Ganze tatsächlich von einem KI-Agent. Und ohne, dass er Zugangsdaten hatte, ohne, dass es irgendein Insider-Wissen oder ein Inside-Job war, tatsächlich einfach nur mal mit einem Ziel von so einer kleinen White-Hat-Hacker-Gemeinschaft, mal schauen, was geht und wie weit die überhaupt kommen. So, ich erspare euch mal den ganzen Teil, wie das geklappt oder wie sie es gemacht haben und gebe so ein paar Zahlen, weil das Ergebnis war, finde ich, wahnsinnig krass, ja. Also es gab vollständigen Zugriff auf die gesamte Produktionsdatenbank von McKinsey. Das heißt, die hatten Zugriff zu 47 Millionen Chat-Nachrichten, insgesamt 700.000 komplett highly confidential Dateien und von allen 57.000 Nutzern gab es natürlich auch Klarnamen, alle möglichen Infos, wo jetzt auch Profile erstellt werden könnte. Und damit ist das im Prinzip das gesamte interne Wissen von, ich sag mal, einer der renommiertesten Tier-1-Beratungen neben Bain und BCG der Welt. So, und dann gibt es einen sehr spannenden Punkt, ne, das war jetzt irgendwie auch kein wirklich hochkomplexer Zero-Day-Exploit oder vergleichbare Hacks, die es mittlerweile gibt. Das war eine ganz triviale, klassische SQL-Injection, die sie gemacht haben. Und also eine der ältesten Sicherheitslücken überhaupt, wo dir irgendwie jeder IT-Security-Boy gerade sagt, naja, das ist eigentlich überall geschlossen, damit kommst du bei uns nicht mehr rein. Bei McKinsey hat es geklappt. Der Unterschied ist halt nur, dass in der KI-Welt der Impact natürlich ein ganz anderer ist, als wenn du das woanders machst. Denn diese Plattform ist natürlich für McKinsey nicht einfach nur so ein Austauschtool, wie jetzt ein WhatsApp oder sowas. Es ist mittlerweile, so bezeichnen sie es selber in Pressemitteilungen, das Nervensystem der ganzen Organisation. Die haben dort... Also da werden die Strategiediskussionen der Zukunft diskutiert. Da gibt es alle M&A-Themen. Das heißt, alles, was wirklich highly confidential ist, was das Licht der Welt eigentlich nie erblickt, weil auch viele Kunden genau dafür bezahlen, ist dort drin. Da sind alle Kundenprojekte drin. Da ist das gesamte interne Wissen aufgelistet. Und der Agent, es wird noch mal witziger, der konnte nicht nur mitlesen und alles so runterladen, der hätte auch schreiben können. Das heißt, die haben es ausprobiert, haben es dann nicht gemacht, aber der hätte die sogenannten System Prompts so verändern können, dass sie die Regeln, nach denen die KI den Beratern antwortet, komplett modifizieren können. Und damit wird es erst richtig interessant, weil damit könntest du quasi die KI dazu bringen, vollkommen falsche Empfehlungen zu geben aus der Analyse von irgendeiner M&A-Transaktion oder vertrauliche Daten in Antworten einzubauen, E-Mails auszulösen aus deren Postfächern. Also die haben einfach komplett die gesamten Sicherheitsregeln still und leise hätten sie entfernen können. Ne? Das war, ich habe es vielleicht noch wichtig zu sagen, dieser Angriff erfolgte wirklich komplett ohne kriminelle Energie. Das heißt, CodeWall meldete diese Sicherheitslücke. CodeWall selber ist wirklich so ein White-Hat-Hacking-Konglomerat aus Hackern, die nichts Böses wollen, sondern tatsächlich so diese Exploits halt irgendwie aufdecken. Und die haben das dann an McKinsey gemeldet und haben sich dann zurückgezogen. Sie haben auch gesagt, sie haben nichts gespeichert, sie haben alles gelöscht und McKinsey hat daraufhin diese SQL-Injection halt irgendwie geschlossen. Es ist nicht mehr möglich, das zu tun. Aber ich glaube, so dieser Hack stellt jetzt diese Technologie-Expertise von McKinsey so ein klitzekleines bisschen in Frage, die ja quasi selbst riesige Milliardenprojekte rund um das Thema KI und IT-Sicherheit durchführt. Und also so ein bisschen der Treppenwitz der ganzen Branche gerade.
Ja, ich finde es in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Also auf der einen Seite das, was du gerade beschrieben hast, dass das eine die andere Dimension ist, aber und das besorgt mich immer mehr, insbesondere weil ich dieses ganze Thema Agentic jetzt in den letzten Wochen doch recht intensiv mich mit auseinandergesetzt habe und die Fähigkeiten, die ich eigentlich gar nicht habe, aber die ich mit meinem Agenten habe oder mit meinem Agenten bekomme, das ist schon mehr als bemerkenswert. Also es erinnert mich so ein bisschen, als ob ich jetzt irgendwie einem Kind auf einmal eine Waffe in die Hand drücke. Also das hört sich jetzt vielleicht krass an, das Beispiel, aber was ich damit sagen will, ist, es ist jetzt irgendwie jede in der Lage mit Agenten, Und das ist, wie gesagt, kein Hexenwerk mehr, sich so ein Open Claw, und wir kommen ja später noch dazu, was es noch alles gibt, was auch Neues gibt, zu installieren und jetzt seinem Agenten zu sagen, mach mal, weil es braucht keinerlei Fähigkeit mehr, außer die Fantasie. Das heißt, das Thema Fraud bekommt gerade eine nie dagewesene Dimension. Und ich bin ehrlicherweise nicht so sicher, ob wir bei uns in der Branche da immer so 100% gegen gewappnet sind. Weil es sind jetzt nicht mehr Script-Kiddies, die irgendwas tun, sondern es sind jetzt Agenten. Und wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, wenn wir darüber sprechen, über Agenten, dann hört sich das immer so abstrakt an. Ich habe einen auf meinem MacBook oder auf meinem Rechner irgendeinen Agenten laufen, der tut was für mich. Wir reden hier von einer Armee von Agenten, die ich laufen lassen kann, die sich untereinander austauschen kann. Ich habe bei mir selber 5 Agenten, die parallel arbeiten, die sich auch austauschen mit unterschiedlichen Tasks. Wenn ich jetzt kriminelle Energie hätte, würde ich sagen, okay, geh mal auf den Chatbot der Bank XY und versuch einfach mal.
Klar.
Und wie gesagt, es gibt keine Grenze. Es ist nicht 5 begrenzt. Es ist letztendlich nicht mal Rechenpower, weil es braucht gar nicht so viel Rechenpower, weil die ganzen, es braucht im Prinzip nur ein bisschen Geld. In Klammern Token. That's it.
Genau. Und die kannst du kaufen, die kannst du subscriben. Du kannst theoretisch auch deinen Bots noch die Möglichkeit geben, woanders, keine Ahnung, Bitcoin zu minen oder sonst was. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und du kannst das ja auch, das ist wie so ein Perpetuum mobile. Ja? Also du kannst das Ding selbst betreiben lassen. Du kannst den Agenten die Anweisung geben, dass sie sich selbst vermehren sollen, weitere Agenten bauen, wenn sie nicht weiterkommen. Und das ist so, also da verlässt sich dann tatsächlich die Kontrolle, blöderweise nicht die Verantwortung, aber zumindest deine individuelle Kontrolle. Und dieses Beispiel zeigt es sehr, sehr kritisch, finde ich, wie man IT-Security, Cyber-Security etc. halt ab jetzt tatsächlich so doll ernst nehmen muss, weil es halt keine Script-Kiddies mehr sind. Und im nächsten Fall, also wenn das passiert wäre, was bei McKinsey jetzt gerade passiert ist, nicht mit einer White-Hat-Hacker-Gruppe, sondern wirklich mit böswilligen, Kriminellen, dann wäre McKinsey heute Toast. Weil das könnten sie sich sowohl reputationsseitig, aber auch was Klagen, Schadensersatzklagen, Verleumdungsklagen, sie wären einfach tot. Wirklich. Es ist unmöglich. Weil, also ich hab mich da reingelesen, das waren, glaube ich, 2 Stunden Read, wir werden das verlinken. Aber was die da alles gesehen haben, wirklich, das ist, also von Regierungen potenzielle Projekte in allen möglichen Angelegenheiten. Ich würde es gar nicht so wahnsinnig tief machen, weil es tatsächlich auch schon, also selbst da stand es sehr, sehr detailliert drin. Und das ist etwas, das darf einfach nicht passieren. Es ist kein Kavaliersdelikt. Und meine Sorge ist so ein bisschen, dass jetzt andere aufgeschreckt wurden davon. Gar nicht so sehr, dass sie nur Cybersecurity jetzt mehr ernst nehmen, sondern einfach, oh, wenn das so funktioniert, na, dann lasse ich meine Bot-Army da jetzt wirklich mal auf alle großen Beratungen, kleinen Beratungen oder kritische Infrastruktur laufen. Und nicht jeder ist so doll gerüstet, ne?
Ja, und das ist auch ganz wichtig. Also das, was hier passiert ist, war ja ein Angriff auf eine KI, also es war ja letztendlich über Prompt Injection, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Die Angriffe der Agenten, die müssen jetzt nicht auf einen anderen Chatbot laufen, sondern du hast es gerade eben gesagt, also jegliche Technologie, jegliche Infrastruktur, jegliches Login auf irgendeiner Webseite kann halt viel stärker angegriffen werden, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und das führt zu zwei Dingen. Auf der einen Seite kann es natürlich dazu führen, dass das jetzt Security für Konsumenten noch unkomfortabler wird. Also ne, alter Security-Sprichwort, Sicherheit ist unbequem. Also dass man sich demnächst im Banking irgendwie nur noch einloggen kann, wenn man irgendwie zwei Faktoren hat. Das wären dann irgendwie sechs, glaube ich. Keine Ahnung. Aber ja, also es bleibt mega spannend und ich bin super gespannt. Also ich wollte jetzt, also die Menschen, die Fraud Prevention anbieten, das ist ja meistens Unternehmen, ich sag mal so, die haben was zu tun. Ne? Denen wird nicht langweilig.
Glaube ich auch. Gute Branche.
Ja.
So,
ich mach mal weiter.
Agentic,
oder? Ich mach weiter, alles gut. Das Thema Agenten haben wir jetzt in den letzten drei Podcasts hoch und runter und es wird auch ehrlicherweise nicht aufhören. Ich habe es gerade gesagt, auf der PEX war es ein riesengroßes Thema. Agenten rule the world und da passiert halt gerade eine ganze Menge. Gefühlt alle Player, die in irgendeiner Art und Weise mit KI zu tun haben, bringen gerade eigene Agenten. Und wir haben sehr viel über das Thema OpenClaw gesprochen. Das ist so der Agent, der sicherlich die meisten Möglichkeiten mit sich bringt, aber auch am komplexesten zu konfigurieren ist. Und jetzt gibt es halt immer mehr, die halt so Set-and-Forget-Sachen anbieten. Also wirklich so für den Joe Sixpack-User, die Menschen, die eben sagen, ich habe keinen Bock, mich damit so tief zu beschäftigen. Und einer davon ist Anthropic mit Claude. Claude hat, ist ja nicht nur ein Chatbot, sondern Claude, oder die App, bietet im Prinzip drei Bereiche an. Einmal das ganze Thema Code, also ich kann damit Programmcode schreiben, das ist für die Entwicklerinnen und Entwickler interessant. Dann gibt es den normalen Chat, den bediene ich genauso, wie ich ChatGPT bediene. Und dann gibt es noch Claude Copilot. Und Claude Copilot ist schon ein Agent, ehrlicherweise, der ein bisschen das macht, was OpenClaw vielleicht manchmal zu viel macht. Der kann nämlich aufs System zugreifen. Also Copilot kann Dateien durchsuchen, kann auch Dateien erstellen, kann Zusammenfassungen machen, kann PowerPoints zusammenfügen, solche Sachen. Aber relativ restriktiv, also er hat bei weitem nicht die Möglichkeiten, wie das in OpenClaw hat, aber durchaus schon bemerkenswert, was das Ding kann. Also ein richtiger Co-Pilot, insbesondere wenn man irgendwie viel mit Office-Dokumenten zu tun hat, das ist eine großartige Hilfe. Und was Anthropic jetzt gerade ausrollt, ich glaube, es ist immer noch Beta-Status, ist das ganze Thema Dispatch. Und was ist Dispatch? Dispatch ist nichts anderes, was OpenClaw auch unique macht, nämlich die Möglichkeit, von unterwegs den Rechner zu Hause zu steuern. Was passiert? Also ich öffne die Claude-App auf meinem Smartphone und kann dann Claude, der zu Hause auf meinem Rechner läuft, der Rechner muss natürlich an sein. Ne? Da bietet übrigens auch, finde ich ganz interessant, Claude auch eine eigene Funktion an, nach dem Motto, bleib wach, geh nicht in Standby. Und dann kann ich halt von zu Hause entwickeln. Entschuldigung, von unterwegs zu Hause den Auftrag geben, mach mal einen Programmcode irgendwas, suche mir eine Datei raus, guck mal in meine E-Mails etc. pp. Also ich kann also mit der Claude-App von unterwegs auf den Rechner zu Hause zugreifen und es zeigt, dass eben sich nicht nur irgendwie OpenClaw, also Open-Source-Projekte damit beschäftigen, gibt es ganz, ganz viele Agents, sondern eben das Thema Agentic überall mit einzieht. Und Anthropic ist da jetzt vorgestoßen, wie gesagt, sie nennen es Dispatch. Und Copilot, interessantes Ding, kann ich nur empfehlen, weil es auch schon recht mächtig ist und super einfach zu bedienen. Also für all die, die sich bisher gesträubt haben, auch aus Security-Gründen heraus, sich nicht so richtig an das Thema OpenClaw ranzuwagen, schaut euch mal Claude an.
Ja, es ist auf jeden Fall cool. Und was ich auch echt lässig finde, dass es so einfach ist und dass es aber auch also dass es sicherer ist quasi als OpenClaw. Das heißt, Anthropic schaut sich hier auch schon die Themen an, die gerade bei OpenClaw und Moldbook so ein bisschen immer in der Kritik jetzt standen, dass das Ding quasi komplett alleine agiert, ohne dass der Mensch nochmal wirklich drauf schaut. Das heißt, wenn du, wie du es gerade beschrieben hast, von unterwegs deinen Claude-Desktop zu Hause steuerst, dann fängt er an zu rödeln. Aber das macht er quasi auf einer eigenen geclusterten Sandbox, habe ich verstanden. Er hat sich also quasi in eine eigene Local Sandbox gebaut. Und bevor die Aktion dann wirklich ausgeführt wird, müsstest du die nochmal genehmigen als Mike, als extra User, weil du damit die hundertprozentige Kontrolle hast. Und das ist halt wirklich cool. Und du kannst halt sagen, okay, wenn dir das Ergebnis nicht gefällt oder wenn es zu risikohaft ist oder irgendwas, kannst du es entweder nochmal runnen lassen oder du löscht es. Und das ist halt wirklich cool, ja. Und das können ganz einfache Sachen sein, indem du dir halt irgendwie Berichte irgendwie erstellen lässt, du gerade eine Idee hast von unterwegs und dir eine Präsentation erstellen lässt, E-Mails vorschreiben etc. Du kannst aber auch, und sowas ist, das machen echt viele Leute mittlerweile, die sagen, okay, sie wollen irgendwo hinfliegen, aber die Flüge sind aufgrund von Dynamic Pricing einfach so komisch teuer und manchmal wieder billig, dass du halt einfach einen Bot permanent, einen Agent permanent laufen lässt und sagst, okay, wenn der Flug unter XY ist, gib mir halt einen Ping, hier sind meine Kreditkarten, Credentials und dann danach kauf halt sofort. Das heißt, du würdest eine Notification unterwegs kriegen, kannst sagen, das ist genau der Flug zu dem Preis, den ich halt dir jetzt autorisiere und dann geht's halt los. Das ist wirklich cool. Ne? Und das Gleiche geht, ein Freund von mir hat das mit Arztbesuchen gemacht, der ist irgendwie in Berlin, hat versucht, einen Kinderarzttermin, so ein ganz bestimmtes Thema zu kriegen, hat es nicht geschafft, keine Chance, weil überall die Leitungen einfach voll waren. Das heißt, er hat sich einen Agentic-Bot gebaut, hat dem gesagt, hier ist meine Stimme über Stimmen-Recognition und hat dann gesagt, telefoniere alle diese Kinderärzte so lange ab, bis da jemand rangeht, ne, blockiere komplett die Callcenter da und wenn jemand rangeht, sprich in meiner Stimme und schlage diese 5 Terminvorschläge zu. Und wenn einer davon ist, bevor du es bei mir in den Kalender einträgst, frag mich noch einmal. So, hat funktioniert, hat irgendwie 2 Tage gedauert, er musste nichts machen und hatte dann deinen Wunschtermin. So, dafür kann man es auch nutzen.
Also, wie gesagt, beim Thema Agentic, wir können auch, ich kann da nochmal vorspringen, weil es nicht das Einzige ist, was da passiert. Vielleicht machen wir das und dann kommen wir gleich zum Thema, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, nämlich das Pentagon, schönes Thema. Aber vielleicht sprechen wir tatsächlich nochmal über 2, 3 Sachen, die im Bereich Agentic passieren. Auf der einen Seite ist gerade die GTC, das ist die GPU Technology Konferenz von NVIDIA, die ist in San Jose. Und Jensen Huang hat dort auf der Bühne, der ist ja auch ein krasser Selbstdarsteller irgendwie, also ein krasser Dude, wenn er redet, so 2, 3 Sachen vorgestellt. Auf der einen Seite haben sie das ganze Thema NemoClaw vorgestellt. NemoClaw versucht eine Lücke zu schließen und wir haben das ja eben gerade angeteasert. Das ganze Thema OpenClaw ist sehr risikobehaftet und NemoClaw will diese Lücke schließen. Was ist NemoClaw? Im Grunde ein Wrapper, um Agenten wie beispielsweise OpenClaw, die aber so einen Sicherheitslayer einfügen. Damit richten die sich natürlich an Enterprise-Kunden, weil NVIDIA auch sagt, dass jedes Unternehmen eine Agentic-Strategie braucht. Also sie sagen gar nicht mehr AI first oder so, sondern die sagen ganz klar, es braucht eine Agentic-Strategie. Das ist aus NVIDIAs Sicht sicherlich nicht falsch, weil sie verdienen viel Geld mit dem ganzen Thema AI. Es braucht halt immer irgendwelche GPUs, die das den ganzen Krams auch berechnen. Aber nichtsdestotrotz haben sie durchaus erkannt, dass es viele Unternehmen gibt, insbesondere wenn es um das Thema kritische Infrastruktur geht, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die Vorbehalte haben, zu Recht. Und NVIDIA möchte genau diese Lücke eben schließen, indem sie sagen, okay, wir haben hier NemoClaw, diesen Wrapper, der um diese Agenten dann oder um OpenClaw als Werkzeug läuft. Und das ist recht restriktiv. Das ist deshalb schon restriktiv, weil anders als bei OpenClaw kann man nicht beliebige LLMs implementieren, sondern nur das LLM von NVIDIA. Ich muss gerade nachlesen. Newton heißt es. Nee, Neutron. Neutron heißt es. Das ist deren LLM. Das kann nur angebunden werden, also es kann nicht jetzt irgendwie beispielsweise OpenAI anbinden oder Anthropic, Opus oder wie sie alle heißen, sondern ich bin halt angewiesen auf die Modelle, die NVIDIA mir gibt und es läuft aktuell auch nur auf Linux, weil sie sagen, die anderen Betriebssysteme sind eigentlich zu unsicher, finde ich ganz interessant. Und im Grunde, vielleicht um eine technologische, wie machen sie das? Also man muss sich das im Prinzip vorstellen wie so eine Art Wallet Garden, die wir auch aus iOS heraus kennen. Das heißt, einzelne Agenten oder Tasks können nicht untereinander kommunizieren. Das heißt, wenn bei einem Task irgendwas schief läuft, dann betrifft das nicht die anderen Bereiche des Agenten. Und das macht NemoClaw so ein kleines bisschen, oder nicht nur ein kleines bisschen, sondern unique. Bedeutet aber auch, dass es sehr viel restriktiver ist. Aber, und das ist, glaube ich, die interessante Nachricht daran, dass auch NVIDIA das Thema für sich erkannt hat und auch da natürlich eine entsprechende Lösung anbietet. Und letzter Satz, wenn du nicht gerade einhaken möchtest, wer macht noch was im Bereich Agentic? Unser Lieblingsunternehmen ist, aber wo wir oft drüber gesprochen haben, nämlich Perplexity. Perplexity hat ja nicht nur vor wenigen Wochen Computer gelauncht. Das ist mittlerweile auch für alle zugänglich. Also wer in Perplexity reingeht, sieht oben so einen kleinen Bereich Computer und hat, glaube ich, zum Start weg erstmal so 2000 Token. Die kann man nutzen, um agentische Aufgaben lösen zu lassen. Ich fand das Ergebnis, was ich da getestet habe, da kann jeder testen, nicht so mega cool verglichen mit dem, was man sonst draußen sieht. Nichtsdestotrotz auch Perplexity geht diesen Weg. Und was sie jetzt auch launchen werden, da kann man sich auf eine Whitelist eintragen, ist nämlich das ganze Thema Personal Computer. Und das ist im Grunde das, was OpenClaw oder auch Copilot von Anthropic bieten. Ich kann dann Perplexity lokal auf meinem Rechner laufen lassen und dann aus der Ferne steuern. Also auch da, Perplexity möchte auch Zugriff auf den Computer zu Hause haben. Ich finde es ganz interessant, dass alle irgendwie an den Computer zu Hause irgendwie wollen. Also es ist, eigentlich dachte man immer, es läuft alles in der Cloud und jetzt fängt man an irgendwie auf den Desktop zu wollen. Finde ich ganz interessant. Auch da passiert also so ein bisschen was. Plus, dass es noch so zwei, drei chinesische Player gibt, die eigene Chatbots jetzt anbieten. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal zum.
Ich finde das also Perplexity Computer-Ding am spannendsten. Also ich habe ja von Perplexity so ein bisschen wieder Abstand genommen, nachdem mein Einjahres-Free-Ding über Telekom Magenta ausgelaufen ist und ich dann zu geizig war, mir die $22 persönlich zu leisten. Aber wenn wir uns richtig erinnern, ne, vor einem Dreivierteljahr haben wir beide alles mit Perplexity, was war das, Atlas? Ne?
Also ach, dieser, der Atlas war OpenAI?
Ah, genau. Dieser Komet.
Komet
genutzt. Das war dieser neue Browser und wir beide haben beschworen, ne, wir nutzen nie wieder Chrome und Co. Ich bin wieder voll auf Chrome zurück, fairerweise mit der Cloud-Integration. Aber das und habe auch gleichzeitig Atlas auch noch von GPT darauf laufen. Also kann entscheiden, was ich Agentic wähle. Ich weiß aber noch, bei Perplexity hat mir total das Look and Feel gefallen und die UX war richtig gut. Und Perplexity Computer ist jetzt quasi im Hintergrund mit, glaube ich, 19 verschiedenen KI-Modellen angebunden schon. Also die sind komplett agnostisch, nicht so wie, was du vorher über NVIDIA erzählt hast. Und Perplexity Computer soll dann so schlau sein, dass es für wirklich die richtige Aufgabe das korrekte Modell auswählt. Das heißt, egal was du für einen Agent oder eine Claw dir gerade baust, es wählt selbst aufgrund deines Prompts und seiner Expertise aus, welches Modell dafür ist und auch in unterschiedlichen Modellen. Und das ist total cool. Und in der Praxis kannst du quasi diese Workflows über Wochen oder theoretisch tatsächlich auch Monate laufen lassen. Es gibt keine Endzeit. Das ist wie zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, Preisüberwachung von einem Flug, ne? Oder irgendwie, wenn du sagst, du willst eine permanente Analyse auf der Aktie von Bank XY, dann kannst du das da auch drüber laufen lassen und dir dann Pings über dein System geben. Es zeigt aber vor allem auch, wie sie diese Desktop-Ansprache machen. Ne? Also es ist wirklich cool, da gibt es ein Video, wir können das vielleicht mal verlinken, Mike, wo jemand sagt, okay, baue mir Board-Slides für eine Präsentation. Das stellt dann Fragen, was ist die Zielgruppe? Wie sollen die Board-Slides aussehen? Dann kannst du sagen, die direkt an einen Kollegen per E-Mail versenden lassen. Das heißt, es öffnet dann deinen E-Mail-Account, versendet das in deinem Style. Du musst immer nochmal freigeben, das finde ich auch sehr schön, einfach nochmal diese Autorisierung zu haben. Und du kannst, keine Ahnung, Slack, Teams, Zoom etc. halt irgendwie dazu machen. Du kannst deine Notizen-App darüber steuern lassen. Und das funktioniert, also es sieht wirklich cool aus. Ich bin kurz davor, mir wieder Perplexity zu installieren, um das mal wieder auszuprobieren. Ich muss aber auch sagen, ich komme mittlerweile so ein bisschen durcheinander mit den ganzen Modellen und wofür ich was benutze. Das heißt, für mich wäre tatsächlich so eine Aggregations-App, die auf die unterschiedlichsten Modelle Use-Case-basiert zugreift, deutlich besser, weil ich einfach, also so ein bisschen wie vor anderthalb Jahren, wo wir beide uns immer geneckt haben, dass du für das und das Modell von OpenAI benutzt, das kann doch das andere Modell O1 Mini viel, viel besser. Ja? Damals haben wir uns Prompts in O1 Mini schreiben lassen für was war das, 3.7 oder irgendwie sowas, weil die unterschiedlichen Modelle unterschiedlich blöd waren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt sind wir da gerade wieder mit den unterschiedlichen Anbietern. Und so eine Aggregationsebene wäre zumindest mein Wunsch, dass ich auf all diese Sachen gleichzeitig zugreifen kann. Aber irgendwann wird es auch teuer. Also ich habe jetzt schon so viele Subscriptions laufen. Puh.
Ja, ist natürlich, also dass wir das uns anschauen, macht sicherlich Sinn. Und wir sind ehrlicherweise auch bei dem Thema immer noch early on. Also man merkt, wie die Qualität der einzelnen Player sich immer ändert. Also ich war sehr, sehr lange Team OpenAI, nach wie vor eine hervorragende Lösung. Was mir so ein bisschen gestört hat in den letzten Modellen war, dass entweder dieses People-Pleasing, dass alles, was man geschrieben hat, war immer super toll und es war völlig kritiklos, also irgendwie absurd. Und auch die Ergebnisse, wenn es so ein bisschen inhaltlicher wurde, fand ich eine Veränderung, aber nicht im Positiven. Das ändert sich natürlich immer wieder nach dem Modell. Sie haben ja jetzt aktuell auch wieder ein neues Codex-Modell 5.4 vorgestellt, das deutlich besser Programmcode schreibt als 5.3 zum Beispiel. Also es ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Aktuell bin ich so ein bisschen mehr Team Anthropic. Ich glaube, das wird sich irgendwann konsolidieren. Ich glaube, irgendwann werden die Modelle als auch die Werkzeuge so gut sein, dass es wirklich nur Geschmackssache ist. Also so wie man heute sagen muss, Android ist nicht schlechter als iOS. Voll. Das ist halt einfach ein anderer Flavor sozusagen. Da sind wir gerade, glaube ich, noch nicht. Ja. Aber wie du es gerade gesagt hast, also man verliert schon irgendwie krass die Übersicht, was gerade draußen passiert.
Ich glaube, was gut dazu passt, ist ein Thema tatsächlich von OpenAI, auch zum Thema Verzettelung. Ja, darüber haben wir öfters mal gesprochen. Also es ist echt ein interessanter strategischer Move. Und auch, wenn ich so weiter durchdenke, mit ziemlich direkten Implikationen auf unsere, also auf die Finanzbranche. Denn was OpenAI jetzt gestern, glaube ich, verlautbaren lassen hat, war, dass sie ihre ganzen Nebenprojekte mehr zurückfahren. Und das, also ich glaube, sie nennen es Portfoliobereinigung, ich glaube, es ist ein bisschen mehr, weil die bisherige Strategie war ja so sehr stark, dass sie so ganz viele Wetten gleichzeitig platziert haben, ne? Chatbots, dann haben sie Sora irgendwie sich überlegt, dann haben sie Jony Ive für irgendwie, was war das, 54 Milliarden irgendwie eingekauft, um Hardware zu basteln, dann haben sie im Browser Atlas rausgebracht, dann haben sie die E-Commerce Integrations gemacht, jetzt sind sie voll im Agentic Game, mit Codex spielen sie rum für das Thema IDE und Software Developer Umgebung, also so ein bisschen wie so ein Venture-Portfolio von in einem Unternehmen. Und das macht natürlich auch total viel Sinn, wenn du sagst, du willst erstmal ausprobieren, was überhaupt Kohle bringt. Aber jetzt shiften sie und fokussieren sich quasi auf zwei Dinge. Und das eine ist Coding. Ja, also was du gerade gesagt hast mit Codex 5.4, ein neues Modell, was ich jetzt gehört habe von Developern, wirklich schön, also sowohl über API als auch tatsächlich in der Entwicklungsumgebung IDE direkt eingebunden. Und Enterprise. Das heißt, sie gehen jetzt weg von wir machen alles hin zu wir machen das, was Geld bringt. Ne? Über die Finanzierungsrunden und anstehenden IPO haben wir ja schon mal gesprochen. Und ich glaube persönlich, das steht da natürlich nicht drin, ne? Aber der Auslöser ist vor allem der Druck, den Anthropic gerade auf den Markt ausübt. Ne? Die fokussieren sich ja von Beginn an wirklich konsequent auf die Unternehmen und auf Entwickler und haben jetzt mit diesen Produkten Claude Code, Cowork einfach so viele produktive AI-Systeme ins Business etabliert, dass ich glaube, bei OpenAI ist das jetzt einfach der Wake-up-Call. Und ich finde das total nachvollziehbar, denn diese Do-Everything-Strategie hat einfach einen extrem hohen Preis, wenn du zu viele Projekte hast, wenn du auch intern im Unternehmen einfach keine richtigen Prioritäten hast. Ich glaube, auch OpenAI wird Probleme haben, ihr Compute, ne, was dieser Infrastruktur hätte ja irgendwie auch immer besorgen soll, halt sauber dann auch den Teams zuzuordnen. Und man muss aber auch sagen, auch diese Organisation wächst ja wie der Teufel und die wird natürlich viel zu komplex, wenn du so ganz, ganz viele Verticals hast. Und ich glaube, am Ende hast du so ganz viele spannende Produkte, aber nicht dieses eine Dominante, womit dich entweder Unternehmen oder Kunden das mit dir halt irgendwie antizipieren. Und ich glaube, ne, also Sora ist ein gutes Beispiel. Wir beide haben damit rumgespielt. Es war ein krasser High, Platz 1 im App Store. Ich habe das seit einem Dreivierteljahr nicht mehr aufgemacht. Ne? Und ich glaube, so am Ende ist das jetzt quasi der Moment, wo sich auch OpenAI entschieden hat, wollen wir so Entertainment-Plattform werden oder wollen wir Produktivitätsinfrastruktur werden? Und ich glaube, OpenAI hat sich sehr klar für Letzteres entschieden. Und mal gucken, wo die Reise hingeht.
Ja, und wo die Reise hingeht, da muss man ja auch dann schon wieder auf das ganze Thema politische Dimension schauen. Und du hattest ja letzte Woche sehr eindrucksstark diesen ganzen Causa, sagt man, glaube ich, den ganzen Fall um das Pentagon und der Trump-Administration, nämlich dass sie Anthropic rausgeworfen haben, weil Anthropic gesagt hat, wir machen schon viel, und du hast es auch mal, wie ich finde, sehr gut aufgedröselt. Es fühlte sich immer so an, als ob Anthropic so der ganz weise Ritter ist. Ganz so war es dann am Ende auch nicht. Auch da scheinen Patrioten am Werk zu sein. Ich will das gar nicht groß kritisieren, aber sie haben zumindest mal gesagt, naja, wir machen jetzt hier doch nicht alles mit. Ja, und was sie nicht mitmachen wollten, ich korrigiere mich, war das Thema Massenvernichtungswaffen oder autonome, nicht Massenvernichtungswaffen, sondern autonome Waffen, die völlig autark agieren. Und das zweite Thema war so dieses ganze Thema Inlandüberwachung. Also Ausland ist völlig okay.
Ja, Ausland ist
völlig okay. Ja, völlig okay. Ja, Inland nicht so, immerhin. Und daraufhin hat Trump KI-Experte höchstpersönlich, KI-Experte wissen wir ja, er macht ja immer viele lustige KI-Bilder, KI-Experte höchstpersönlich gesagt, nee, mit Anthropic will man nicht mehr. Viel schlimmer noch, man hat sie ja quasi eingestuft als gefährliches Unternehmen, was ein Unikum ist. Also ich glaube, es gibt kein, nee, das nicht, ich glaube, also du hast es ja nochmal gesagt, kein amerikanisches Unternehmen wurde jemals als gefährlich eingestuft, womit eigentlich regierungsmäßig niemand mehr mit Anthropic zusammenarbeiten kann. Genau, und das geht natürlich weiter. Also es hat verschiedene Dimensionen, und das war jetzt die Zusammenfassung. Du steigst bitte hart ein. Also das erste Thema ist, Anthropic klagt, glaube ich, gerade dagegen oder versucht dagegen zu klagen.
Na, das wäre das halt sonst das Ende von Anthropic, ne? Also wenn das jetzt wirklich durchgeht, was Pete Hegseth, also der Verteidigungsminister oder wie er sich selber nennt, Minister of War, da halt jetzt verzapft hat, gemeinsam mit Trump, dann ist es das Ende von Anthropic. Das muss man einfach so konstatieren, weil ein signifikanter Teil des Umsatzes 2025, ich glaube über 80%, kommen aus Fortune 500 Unternehmen, und von all, also die wären alle in dem Verbot, nicht mehr mit Anthropic zusammenzuarbeiten zu dürfen, weil sie als Teil der Lieferketten-Risikoeinstufung quasi klassifiziert werden würden, was ich letztes Mal bereit erklärt habe. Wenn es wirklich so kommt und ein Gericht das auch jetzt nicht schnell verhindert, dann wird Trump dafür sorgen, dass keines von diesen relevanten Unternehmen, die wirklich viel Traffic machen, das umstufen können. Jetzt könnte Anthropic sagen, ja gut, dann gehen wir halt aus der Jurisdiktion der amerikanischen, vereinigten amerikanischen Staaten halt irgendwie raus. Kannst du machen, wenn du einmal aufs Cap-Table schaust. Pre-Börsengang haben die, glaube ich, 99% der Investoren kommen aus den USA. Das heißt, die werden das zum einen nicht zulassen oder halt dann selber abspringen, was wiederum gleichzeitig die Insolvenz bedeuten würde. Das heißt, sie müssen sehr, sehr schnell handeln. Ich glaube, das wird vor allem wieder eingefangen durch politischen Druck, weil auch die Investoren, der großen Investoren von Anthropic, das ist ja vor allem Amazon, das sind große Funds, also wirklich Riesenfunds, Andreessen Horowitz, die werden mit dem White House sprechen und versuchen, da irgendeine Art von shady Kompromiss hinzukriegen, damit wenigstens, also ne, vielleicht gibt es ein Banning aus dem Pentagon und aus der Regierung der Vereinigten Staaten, aber sie können das tatsächlich juristisch, glaube ich, nicht durchhalten.
Ja, auf der anderen Seite, der Schaden, der jetzt schon entstanden ist, den darf man ja auch nicht, also der ist ja schon immens, ja, und was vor allen Dingen passiert, ist ja die Tatsache, dass sie den Regierungsauftrag, also der ist ja weg. Also Pentagon stellt gerade um. Also sicherlich ein Teilerfolg wäre es, wenn sie gewinnen und nicht mehr als gefährlich eingestuft werden, aber es ändert nichts daran, dass ein signifikant großer Auftrag weg ist, wo sich OpenAI, glaube ich, gerade drüber freut, weil das Pentagon hat auch die Aufgabe bekommen, das innerhalb der nächsten 6 Monate zu machen. Das ist wohl auch nicht so langer Zeitraum tatsächlich, weil Anthropic wohl tatsächlich sehr tief verwoben war mit dem ganzen Thema und man jetzt umstellen muss. Schön für OpenAI, schön für andere, aber halt wie gesagt sehr schlecht für Anthropic. Und ich finde es krass, was gerade insgesamt da passiert in der US-Administration, die ja insbesondere bei dem Thema Kriegsführung ganz klar auf AI first setzen. Und da passt auch noch eine Meldung zu, die ich heute Morgen erst gelesen habe, die ich maximal bedenklich finde, nämlich die Tatsache, dass man es den Plattformen ermöglichen möchte, auf Militärdaten zu trainieren. Bisher war es so, man hat alle Modelle sind nur trainiert worden auf öffentlich zugängliche Daten. Das heißt, das, was passiert ist, auch im Einsatz beispielsweise im militärischen Bereich, basierte am Ende auf Daten, die frei zugänglich waren. Das möchte man jetzt aufweichen. Man hat also ein Programm geschaffen oder schafft gerade ein Programm in der, im Pentagon, das es ermöglicht, dass LLMs eben auf Militärdaten operieren und vor allen Dingen lernen dürfen. Und wenn man jetzt mal einen Schritt weiter denkt, also wir haben eben das Thema, du hast damit angefangen, super passend mit dem Angriff auf McKinsey. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn solche Daten durch irgendeine Bomb-Injection oder was auch immer in falsche Hände kommen. Also das kann Weltkriege ausführen. Aber es ist auf deiner Seite wahrscheinlich auch nicht zu stoppen. Also ich finde es nur den Weg krass, den man da geht. Wie gesagt, man setzt sehr stark auf AI und man scheut sich auch nicht, irgendwie supersensible Daten irgendwie zu Lernzwecken zur Verfügung zu stellen.
Ja, das ist nicht witzig. Gerade wenn du halt auch, wie wir es ja vorhin bei McKinsey hattest, über Prompt Injection und SQL Injection halt dann auch personenbezogene Daten ändern kannst, dann, also stell dir vor, so ein Modell kennt jetzt die Identität von einem Informanten oder vielleicht sogar die falsche Identität eines Informanten, den es gar nicht gibt oder der gar nichts verbrochen hat. Und es gibt diese Info jetzt an eine Regierungseinheit, an einen Geheimdienst weiter, die sie so gar nicht sehen dürfte. Ja, das ist dann kein klassisches Datenleck mehr oder DSGVO-Verstoß oder sowas. Das ist ein strukturelles Risiko im Modell, aber tatsächlich dann auch in der Exekution des Ganzen. Ja, und so eine AI-First-Militärstrategie, ich glaube, das wird sich jetzt überall durchsetzen. Wir haben ja gesehen, wie das Pentagon sowohl zur Ergreifung von Maduro in Venezuela als auch tatsächlich jetzt zum Einsatz Israel und USA gegen Iran das genutzt hat und wie tief das Modell da verwoben ist. Ne? Auch es gibt so ein paar, naja, ich will nicht sagen Whistleblower, aber so ein paar Geheimdienstmenschen, die zumindest informell mit der Presse gesprochen haben und gesagt haben, sie können sich nicht vorstellen, dass man Claude überhaupt wieder rauskriegt, weil die es seit einem Jahr so tief integriert haben in jedes einzelne System. Das Ganze jetzt mit OpenAI zu machen, das fühlt sich so ein bisschen komisch an, weil sie tatsächlich wohl selber sagen, das ist eigentlich schon voll darauf trainiert. Und das ist, glaube ich, ein Gamechanger grundsätzlich in dieser ganzen Sicherheitspolitik. Und ich sag mal, es ist jetzt, wird nicht nur Israel und die Vereinigten Staaten von Amerika sein, die das nutzen, sondern tatsächlich jede große Kriegsmacht oder eine, die es halt irgendwie zukünftig werden will. Und ne, von Zielanalyse bis Einsatzplanung, Integration in Entscheidungsprozesse wird KI einfach ein zentraler Bestandteil in jeder Art von Militärstrategie sein. Wenn du jetzt aber tatsächlich auch damit Modelle trainierst, und dann auch auf solche Arten von Daten setzt, dann hat das, also das ist dann kein Jugendforsch mehr. Das ist wirklich,
das ist auch so schön gesagt, das ist kein Jugendforsch mehr. Ja, das ist jetzt hier nicht mehr so ein kleines Projekt nebenher, sondern das ist ja serious business. Es bleibt auf eine unangenehme Art und Weise spannend. Ja, versuchen wir mal so ein bisschen, vielleicht
was ist das? Oder Schönes.
Ja, schön, ja, schön, weil, aber interessant zumindest. Also, ich habe ja gerade gesagt, also in San Jose ist gerade die GTC von NVIDIA und da wird natürlich eine Menge vorgestellt, insbesondere wenn es um das Thema AI geht. Und man vergisst immer wieder, dass NVIDIA ja ursprünglich mal gegründet wurde, um Grafikkarten zu bauen. Und wofür braucht man Grafikkarte für das ganze Thema E-Sports, in Klammern Gaming? Und diese Grafikkarten werden nun nicht immer leistungsfähiger. Das hat man ja irgendwann auch erkannt. Deswegen dieses ganze Bitcoin-Mining oder insgesamt Krypto-Mining läuft ja letztendlich auf diesen GPUs, die viel performanter sind inzwischen als die CPUs, die wir im Rechner haben. Naja, long story short. Man versucht natürlich auch der Gaming-Industrie was Gutes zu tun. Und was hat NVIDIA da vorgestellt? Einen eigenen Shitstorm nämlich, indem sie eine Technik vorgestellt haben namens DLSS5, so ist es richtig. Was ist DLS oder DLSS? Im Grunde ist es, bei Spielen geht es ja darum, insbesondere wenn man eine sehr gute Grafik haben will, dann muss jedes einzelne Bild berechnet werden. Das braucht natürlich entsprechende Leistung und führt letztendlich dazu, dass die sogenannten Frames per Second, und das ist so die Maßeinheit, die beim Spielen extrem wichtig ist, also alles, was unter einer bestimmten Grenze ist beim Thema FPS, ist das Spiel einfach nicht mehr ruckelfrei. Und Wenn man jetzt jedes einzelne Bild berechnen muss, dann passiert es natürlich, dass viel Hardware-Power verbraucht wird und DLS ist nichts anderes als nicht mehr Bilder zu berechnen, sondern über AI vorherzusehen. Das, also gerade bei Bewegung kann man das in begrenztem Maße tun. Und das führte dazu, dass halt Bewegungen oder Spiele prinzipiell sehr viel flüssiger laufen. Wie gesagt, die Technologie ist schon ein bisschen älter, die wird auch schon etwas länger eingesetzt. Das Problem ist so ein bisschen dann die Latenz, weil dann dadurch die Eingabe sich verzögert, weil das Bild wird halt dann von der CPU quasi über AI vorberechnet. Hört sich jetzt super komplex an. Mit dieser neuen Technologie ist aber noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, okay, wir können das ja auch nutzen, nicht nur um irgendwie die Spiele flüssiger laufen zu lassen, sondern wir können es ja auch nutzen, damit die Spiele viel besser aussehen. Also sie laufen nicht nur flüssiger, sondern wir nutzen AI halt, um die Bilder auch zu verbessern. Also wir kennen das, wenn wir in Nano Banana irgendwie ein Bild hochladen von uns, was so ein bisschen verpixelt ist, keine gute Qualität, dann kann man das ja sich hochrechnen lassen. Problem ist, dass man unter Umständen nicht mehr so aussieht wie vorher, ja. Also so wechselnde Gesichter, also so ne, wie aus Wachs oder man sieht irgendwie völlig anders aus.
Das wäre in deinem Fall ja gar nicht so schlecht.
Ja, manchmal nicht so schlecht. Und das ist halt jetzt auch passiert. Sie haben da einige Demo-Videos gezeigt von Spielen, die am Ende nichts mehr mit dem eigentlichen Spiel zu tun hatte. Das heißt, man hat ja eine gewisse Spielästhetik, die man auch von einem Spiel erwartet. Und das ist, wie gesagt, kaputt gegangen und man spricht schon mittlerweile von AI-Slop, den Nvidia da bietet und in der E-Sports-Community wird das alles andere als gut aufgenommen, weil man halt sagt, die Spiele sehen halt einfach danach furchtbar aus. Und in der Tat, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und sich die Videos anschaut, dann muss man feststellen, ja, das ein oder andere Spiel sieht vielleicht doch nicht mehr so aus wie vorher. Ja, also es sieht irgendwie total stylisch aus, aber auf so eine furchtbar unnatürliche Art und Weise. Also
es, krass.
Ja, es ist ästhetisch gesehen nicht mehr schön. Ja.
Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Computer gespielt habe, war mit Morhun. Also eine Weile her. Das könnte noch ein bisschen echter aussehen.
Du hast jetzt gerade tatsächlich gesagt, Morhun. Gut, das ist schon ein bisschen her. Die 90er haben gerade angerufen. Lass uns schnell weitermachen.
Es war in den 90ern.
Das ist typisch in den 90ern. Wir haben ja über Agents schon gesprochen, dann mache ich eben die letzten beiden Agents, die noch übrig geblieben sind. Auf der einen Seite gibt es einen eigenen Agent namens Kopaw. Kopaw von Alibaba. Das ist Alibaba, ich meine wohl. Hoffentlich verwechsel ich jetzt hier nicht was.
Kopaw.
Bitte?
Ist richtig. Kopaw, ne? Richtig.
Mhm. Ja, genau. Und das ist im Prinzip, versucht man da einen ähnlichen Weg zu gehen, wie man auch bei Nvidia versucht zu gehen, indem man halt sagt, okay, man versucht das Thema Security einfach zu lösen. Also das Thema, was OpenClaw nicht so gut gelöst hat, wobei das auch nicht ganz richtig ist. Man muss es halt nur konfigurieren. Versucht Alibaba Alibaba.
Paul heißt Pfote.
Also ja, okay. So eine Pfote. Kopaw, genau, Pfote. Das zu lösen, werden wiederum gleichzeitig ebenfalls aus China Tencent mit Qclaw auch einen eigenen Agenten bringt. Der wiederum, heißt es schon im Netz, den sollte man nicht nutzen, weil irgendwie alles über chinesische Server geht und das Thema Datenschutz da wohl noch eine ganz andere Dimension bekommt. Also da versucht man genau das Thema Security halt auf eine andere Art und Weise zu lösen, nämlich gar nicht. Zumindest was das Thema Datenschutz betrifft, aber auch da sieht man, ne? Also die Chinesen sind sehr intensiv dran. Übrigens ganz interessant, das ist letzte Woche viral gegangen. Es gab oder es gibt in China ganze OpenClaw, so Treffen. Also da treffen sich Hunderte und Tausende Leute und coden irgendwie an ihrem OpenClaw zusammen. Total irre, also wie so Happenings, die da stattfinden. Also China scheint da gerade irgendwie on fire zu sein bei dem Thema.
Ja, ich glaube auch, wir haben ja schon immer mal über die Super-App-Strategie in China grundsätzlich gesprochen und dass da alles mit WeChat läuft, ne? Also egal, ob du, keine Ahnung, Auto bestellen willst, also alles, was irgendwie über Subscriptions oder dein Daily Life geht, brauchst du quasi nur auf deinem Betriebssystem, auf deinem Smartphone ein WeChat und hast dann so ganz viele Sub-Apps da drin. Und das macht sich jetzt Tencent, das Unternehmen hinter WeChat, so ein bisschen zugute. Und deshalb, die haben diese Q-Claw, was du gerade besprochen hast, quasi eingeführt. Und das ist krass, weil damit können Nutzer und Nutzerinnen jetzt quasi direkt Nachrichten an Q-Claw, also diesen KI-Agenten, senden, der dann die Aufgaben automatisch ausführt. Und die müssen dann einfach gar nichts mehr können. Du hast dir das ja so ein bisschen beigebracht, hast dich da reingenördet, hast aber auch fairerweise echt ein gutes technisches Verständnis. Braucht man aber da gar nicht. Ne? Also du musst auch nichts mehr setten, sondern du gehst da einfach in deine WeChat-App und installierst quasi die Soup-App aus dem WeChat-App-Store. Und dann kannst du sofort nutzen, das Ding ist hundertprozentig in dein ganzes System sofort ausgerollt.
Ja.
Was
ja
wirklich krass ist.
Ja.
Und das ist krass. Und jetzt machen es alle nach. Ja, ByteDance, das ist dieser Mutterkonzern von TikTok, die haben jetzt über ihre Cloud-Sparte eine eigene Claw rausgebracht, OrcClaw. Also diese Begriffe sind immer noch so dämlich. Und das ist de facto genau das Gleiche. Ist quasi eine browserbasierte Lösung, die ganz tief in TikTok eingebunden ist, wo du auch sagst, oh geil, eine Integration von einer OpenClaw in TikTok. Was kann da schon passieren? Und jetzt hat auch dann noch Alibaba nachgezogen und macht mit der GVS Claw eine eigene mobile App, die dann Nutzern die Installation und die Nutzung auch von dieser Open Claw erleichtern soll. So, und was ich jetzt heute früh noch gelesen habe, ist, es gibt ja diesen riesen Elektronikhersteller Xiaomi, ne, die ist ja eine der größten, also Handy- oder Hardwarehersteller grundsätzlich. Die haben jetzt eine MyClaw geschaffen und das ist ein KI-Agent, der quasi automatisch auf deren neuen Smartphones und auf Smart-Home-Geräten drauf ist und auch tatsächlich einfach durch natürliche Sprache als Sprachbefehl gesteuert wird. Das heißt, was wir uns hier gerade schon wieder so irgendwie die letzten Wochen zurechtgebogen haben und jetzt, also selbst wir beide, ne, viel über Regulatorik und Datenschutz und Sicherheit gesprochen haben, die drei größten chinesischen Unternehmen haben das einfach komplett in ihre gesamte B2B- und B2C-Welt integriert. So, fertig.
Zack, so machen wir es.
Cool. Ich habe ein bisschen was aus der
EU. Ich habe dir noch eins. Nein, Entschuldige, noch ein großes Finanzthema. Agentic Card fand ich ganz interessant. Habe ich letzte Woche entdeckt. Was ist Agentic Card? Agentic Card bietet ein MCP, also ein Plugin für Claude an, für Anthropics Claude. Und was kann ich dann machen? Ich kann in Claude virtuelle Kreditkarten anlegen. Und zwar on the fly. Ich kann also sagen, okay, ich brauche jetzt eine virtuelle Kreditkarte und diese Einmalkarte kann ich dann Claude geben, um bestimmte Low-Risk-Transaktionen durchzuführen. Ich kann also sagen, Claude, hier ist die Kreditkarte, nutze die mal, um beispielsweise neue Tokens zu kaufen oder ein digitales Gut. Also es geht nur für Low-Risk, auch nur bis zu einem bestimmten Betrag. Es kommt dann auch entsprechend ohne zweiten Faktor, was jetzt im E-Commerce, insbesondere in Europa, dann schwierig wird. Aber Regulatorik sei Dank. Aber ich fand es trotzdem bemerkenswert, den Weg, den sie dort geben, dass man nämlich anders als das ganze Thema Agentic, dass man nicht sagt, ich gebe meinem Agenten quasi Mandat auf meine Kreditkarte, sondern ganz umgekehrt, ich gebe meinem Agenten quasi Prepaid-Karten, sowas wie Geschenkkarten und die kann er dann für einen dedizierten Zweck einsetzen. Agentic Card verlinken wir natürlich.
Genau, ich glaube, diese Technologie mit in der Tokenisierung ist halt spannend. Ne? Also Claude kann quasi einmal Usage-Visa-Karten erstellen. Das geht schon ganz oft. Das nutzen auch viele Unternehmen, auch viele herausgebende Banken, wir auch. Aber diese Einmal-Visa-Karten oder Einmal-Kreditkarten grundsätzlich haben halt einen wahnsinnig großen Vorteil. Die sind quasi vorgeladen, ne, auf einen ganz festen Betrag begrenzt. Kannst halt sagen, $10, $50 was auch immer. Und die sind genau ein einziges Mal nutzbar und danach verfällt der Token und die Karte zerstört sich selbst, wenn man so will. Ne? Wodurch quasi kein Risiko entsteht, dass du zum einen echte Kreditkartendaten preisgibst, als auch, dass die nicht gefraudet werden können. Weil die Karte wird instantan geissued, also herausgegeben, produziert quasi digital und mit einer eindeutigen Kartennummer und dann kann halt nichts an der Karte passieren und nach der einmaligen Nutzung wird sie quasi wieder gelöscht. Und das ist total spannend, weil dadurch kannst du halt irgendwie Services, Tools, Abos einkaufen, ohne dass ein Mensch direkt eingreifen muss, weil du deinem Agent vorher dann gesagt hast, okay, du darfst dir immer freie Karten generieren bis zum, keine Ahnung, 9,99 €, deswegen bis auf $10. Danach kannst du die Karte quasi sofort wieder wegschmeißen. Und dadurch entstehen quasi total coole Ideen jetzt gerade für Token-Ökosysteme, die es so vorher noch nicht gab, wo du halt irgendwie Zahlungen, keine Ahnung, Trading, digitale Services total cool miteinander verschmelzen kannst. Also ich habe das auch auf LinkedIn gesehen und ich dachte, das ist ein wirklich cooles System, was ich unbedingt mal ausprobieren will. Ich habe immer so ein bisschen Probleme, wenn du halt deine eigenen Kreditkartendaten hochlädst, aber mit diesem Instant-Issuing von einer Einmal-Kreditkarte, dann wird es wieder cool.
Du hast aber noch was.
Ja, es ist mal wieder irgendwie Zeit in Brüssel, dass so ein paar Sachen im EU-Kosmos sich verschieben. Und zwar verschieben sich jetzt Teile des dieses KI-Gesetzes, des EU-AI-Acts, über den wir hier ab und zu mal gesprochen haben. Und konkret geht es hier um die Regeln von dieser sogenannten Hochrisiko-KI. Und ich finde, das ist ja auch immer sehr, sehr relevant für uns Banker. Das sind also Systeme, die quasi in sehr sensiblen Bereichen eingesetzt werden. Neben Banking ist das natürlich Gesundheitswesen, Strafverfolgung, grundsätzlich kritische Infrastruktur, kann man quasi sagen. Und ursprünglich sollten diese Anforderungen ja deutlich früher greifen. Jetzt hat aber der Rat in Brüssel entschieden, dass sowohl quasi für Unternehmen als auch für sich selbst, für die Gesetzgebung, einfach mehr Zeit brauchen. Ja, es gibt jetzt eine neue Timeline, um diese eigenständige Hochrisiko-KI dann wirklich in die Gesetzgebung zu bringen. Das ist Dezember 2027, also noch über anderthalb Jahre. Und Hochrisiko-KI, die in feste Produkte eingebaut werden soll, sogar erst ab August 2028. Und das ist doppelt bemerkenswert, wie ich finde. Es zeigt zum einen, dass selbst Europa, die sich ja sehr gerne so als Vorreiterin in Regulierung sehen, einfach an so eine praktische Grenze stoßen. Ja, wir haben jetzt Regeln, aber die technische Umsetzung fehlt noch komplett. Die EU hat es nicht geschafft, Standards zu generieren. Die Prüfverfahren, die Modellierungen sind kompletter Bullshit bisher. Es gibt einfach noch keine Tools, die mit denen sie diesen digitalen Rechtsrahmen quasi jetzt auch wirklich nutzen können. Und gleichzeitig sagen sie aber auch, hey, Moment mal, wenn wir jetzt so viel mehr Zeit haben, investieren wir halt nicht nur in Prüfverfahren und Validierung, sondern wir investieren auch noch in einen neuen digitalen Rechtsrahmen und geben dem europäischen KI-Büro noch mehr Kompetenzen. Sie sagen jetzt nämlich zum Beispiel für KI-generierte und nicht einvernehmliche, vielleicht intime Inhalte oder auch Material im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch, gibt es zusätzliche Verbote, wo ich erstmal sage, total gut, ne? Super Idee. Jetzt ist aber immer ein bisschen die Frage, wie weit interpretieren das die Menschen in Brüssel? Das heißt, auf der einen Seite sehen wir mal wieder ein bisschen Lockerung, weil es eine zeitliche Lockerung ist. Auf der anderen Seite munitioniert sich die EU noch mehr Regulatorik auf und will noch mehr klare rote Linien ziehen. Und das ist wie immer so ein typischer EU-Trade-off. Ne? Europa will Sicherheit, Regulierung, Kontrolle, merkt aber gleichzeitig, so irgendwie, so richtig klappt es auch nicht.
Ja.
So richtig viel Spaßthema haben wir nicht reingebracht. Ich hatte deutlich mehr gewundert, bevor wir gesprochen haben.
Ich habe noch, ich war in der Tat kurz abgelenkt. Sorry for that. Aber ich habe noch was Witziges.
Oh,
wirklich.
Los
ich habe noch was Witziges. Vielleicht kennst du noch die Sendung Tooltime. Das war Tim Allen, ja genau. Und da gab es immer diesen, ich weiß nicht, wie das Ding hieß, irgendwas XY 2000. Und jetzt gibt es den Cringebot 3000. Und lieber Sascha, wenn du da draufklickst, beste Tool ever, was du machen kannst, ist nämlich, du kannst halt ein Topic festlegen, kannst dann einen Cringe-Style festlegen. Und dann kriegst du LinkedIn-Beiträge geschrieben. Und die sind so absurd. Ja, ja. Also ihr kennt ja diese LinkedIn-Beiträge oder wir alle kennen sie nach dem Motto Inspiring Story. Ja, also was hat mich inspiriert? Irgendwie XY. Und dann wird ja immer so hochtrabend irgendwie, ich habe gerade irgendwie, bin spazieren gegangen und die Blume hat mich inspiriert, bla bla. Das ist das eine. Oder auch ganz geil ist, proud to announce, ne? Also dieses typische, ich bin total stolz, irgendwas mitteilen zu dürfen. Und das, der macht halt den absurdesten Text daraus. Es ist so witzig und das ist so gut, dass ich überlegt habe, das selber schon zu posten, weil ich glaube, das performt wahrscheinlich besser als alles andere, was man so schreibt. Also, wie gesagt, ein beliebiges Topic angeben, ist egal was, dann den Cringe-Style generate Post und dann kann man den Krams direkt zu LinkedIn rüberschieben.
Das ist mega, ich schreibe nichts mehr selber ab jetzt.
Ja, oder?
Also ich habe geschrieben, er soll irgendwas zu Mike Klotz als KI-Podcaster schreiben mit dem Cringe-Style You Go Girl. Und die ersten Zeilen sind: Ladies, let me tell you about a moment I knew we were changing the game forever. I was listening to Mike Klotz AI-Podcast during my morning power walk because we multitask like queens. Mega!
Also, ich hoffe, das geht gleich online. Genau, das habe ich mitgebracht. Also schönes Tool. Es ist sehr Spaß natürlich. Und dann haben wir ein Tool, das wollte ich euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal ans Herz legen, weil es einfach wirklich gut ist. Nämlich das Tool Gamma. Gamma.app. Wer also viel mit Folien und PowerPoint zu tun hat, Gamma erstellt wirklich gute Folien, die man vor allen Dingen, und das hilft mir im Arbeitsalltag, liebe Kolleginnen und Kollegen werden sich jetzt wundern, wo sie die tollen Folien immer herbekommen von mir, die kann man nämlich bearbeiten. Das ist immer ein Problem bei vielen anderen Tools, dass die entweder irgendwelche Bilder generiert haben oder Textboxen irgendwie total schräg waren. Dama macht richtige Folien, die man auch richtig bearbeiten kann. Also die kann man runterladen und dann kann man die dann weiterverarbeiten, die Inhalte rauskopieren. Also ein schönes Werkzeug, um Folien zu erstellen. Natürlich, wie immer, der Security-Hinweis, postet da keine sensiblen Daten. Aber es hilft, wenn man mal ein Schaubild braucht oder wenn man mal irgendwie eine Visualisierung braucht, wo man vielleicht nicht aus dem Fundus zugreifen möchte, was man schon 100-mal gezeigt hat. Ist Gamma ein schönes Werkzeug. Und auch gar nicht teuer. Das ganze Abo kostet 10 Euro.
Würde ich auch gerne nutzen, aber an alle BKB-Kollegen, ich habe es versucht zu nutzen, aber ich habe zurückgespielt bekommen, sorry, you don't have permission to visit this site. Es gibt Sicherheitsrichtlinien, die das blockieren. Also ihr dürft es nicht nutzen und für alle anders seid vorsichtig, was Mikey empfiehlt.
Jetzt wird man nicht kleinlich. Ich kann es hier nutzen.
Okay.
Gut.
So, Brudi,
mach Schluss. Ja, ich mache nicht Schluss mit dir, aber Schluss mit der Folge. Es war mir ein Fest. Wir hatten ein kleines Hiccup zwischendurch, was die Hörerinnen und Hörer natürlich später durch den hervorragenden Schnitt nicht mitbekommen werden. Ansonsten hat es großen Spaß gemacht. Vielleicht, Sascha, magst du ankündigen, wir wollen ja mal in Zukunft noch mal mit einer dritten Version sprechen. Ich weiß nicht, darfst du schon ankündigen oder wollen wir es noch geheim halten?
Wir lassen es noch, bis ich das Final Confirmation habe.
Okay, dann aber versprochen ist, es wird nochmal jemand kommen, ein Gast oder Gästin und ich glaube, wir können auch nochmal über ein Schwerpunktthema sprechen. Ich glaube, ich habe viel Feedback bekommen zu dem Thema Agentic, da ist viel Bedarf an Wissen und vielleicht machen wir nochmal eine Schwerpunktfolge, also oder anders, wir versprechen eine Schwerpunktfolge zu machen.
Wahrscheinlich, aber das heißt eigentlich, dass wir sie nie machen, weil alles, was du hier je versprochen hast, nichts davon hast du gehalten.
Das, aber du auch. Immerhin bleiben wir uns da treu.
Versprechung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es war ein Fest. Bleibt artig. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns über die üblichen Kanäle. Wenn ihr Wünsche habt zu Themen, schreibt uns auch das. Und wenn ihr den Podcast mögt, lasst uns auch gerne auf den Plattformen eurer Wahl ein Sternchen, fünf Sternchen da.
Ein Sternchen. Deswegen sind es so schlechte Sterne. Okay, Schluss jetzt. Danke euch. Tschüssi.
Es war ein Fest. Tschüssi.